D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ich grüße euch.
Herr Pähler, mein Konto ist gesperrt. Ich habe keinen Text. Da musst du jetzt alleine durch.
Da mache ich alles alleine. Hervorragend. Ah. Wenn Propaganda-Algorithmen ein Schnippchen schlägt. Wie ein IS-Video die Massen erreicht. Wenn Kinder nicht mehr im Netz surfen, wie Medienhäuser sich anstrengen müssen, um die Jugend zu erreichen. Wenn der Spiegel Schlagzeilen macht, wie die Seifenoper um den Chefredakteur Wolfgang Büchner weitergeht.
Wie es jetzt weitergeht, weiß ich auch.
Dann sagst du's.
Das hört ihr jetzt in eine Stunde was mit Medien.
Die kommt heute von unserem Bundesjustizminister Heiko Maas zum Tod von Reporterlegende Peter Schollatour am vergangenen Samstag. Der Minister hat, wie viele Vertreter aus Politik und Medien, sehr betroffen und mit großer Trauer reagiert. Maas twitterte dazu: Peter Schollatour ist verstorben. Ein bewegtes Leben, ein ständiges Bemühen, uns Nahost und die arabische Welt besser zu vermitteln. Die kommt heute von WDR-Intendant Tom Buro zum gleichen Thema. Er erklärte: Wir haben einen großen Journalisten und Reporter verloren. Mit seinen Erfahrungen, Erlebnissen und Einschätzungen bereicherte Peter Schollatour unsere Arbeit und unsere Sicht auf die Welt.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin.
In dieser Woche, da hat sich ein, ja, wirklich sehr, sehr schreckliches Video rasend schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet. Darin zu sehen, der Tod eines US-Journalisten, der von der Terrorgruppe IS auf brutale Weise hingerichtet wurde. Und obwohl traditionelle Medien sich gegen eine Ausstrahlung entschieden haben, haben eben die Mechanismen von YouTube, Twitter und Facebook dazu geführt, dass die Propaganda Hunderttausende, ja vielleicht sogar Millionen Menschen erreicht hat. Heute früh konntet ihr schon über die Hintergründe in Schaum oder Hase hier bei der Radio Wissen mehr erfahren.
Tja, und jetzt wollen wir uns das Ganze mal aus Mediensicht anschauen. Wie kann das Netz denn für Propaganda eventuell nicht missbraucht werden? Welche Schutzmechanismen kann man da eventuell benutzen? Brauchen wir vielleicht neue Online-Regeln? Das diskutieren wir jetzt mit dem Journalisten Hakan Tanriverdi von süddeutsche.de, der sich mit der Propaganda von Terroristen in sozialen Netzwerken beschäftigt hat. Guten Abend, Hakan.
Hi.
Du hast es verglichen, als dieses Video aufgeploppt ist in irgendeiner Timeline, dass das ungefähr vom Gefühl so ist, als wenn man ankündigungslos von einem Profiboxer mit blanker Faust ins Gesicht geschlagen wird. Wieso dieser Vergleich?
Ich habe das tatsächlich so wahrgenommen. Ich war eben auf Twitter unterwegs und plötzlich hatte man diese Videos, die waren dann in meiner Timeline. Und man muss sich das halt so vorstellen, man schaut, dann sieht man ein Katzenbild, man kriegt irgendwelche YouTube-Links und denkt halt, okay, ein Video oder sowas, klickt an und dann sieht man halt, wie so ein Typ, also wie er umgebracht wird. Und man hat schon gesehen, das Video hat 5 Minuten gedauert, aber das weist einen komplett raus. Also das war der Hintergrund des Vergleichs.
Aber wie kommt es, also du wirst ganz, ganz sicher nicht der Einzige gewesen sein, der sehr erschrocken dann dieses Video zur Kenntnis genommen hat, aber warum funktioniert diese Propaganda trotzdem?
Die funktioniert vor allem deswegen, weil diese Leute sehr medienaffin sind. Sie wissen genau, was sie wann, wie, wo machen müssen. Und eines ihrer Hauptnetzwerke ist auch Twitter. Ich habe gelesen, dass sie auch Instagram benutzen. Da habe ich nicht explizit verfolgt. Aber die haben auch irgendwelche Apps tatsächlich programmiert. Über diese Apps hat man denen Rechte gegeben, also als Nutzer. Und die konnten zentral steuern und auch von 40.000 Accounts auf einmal Videos posten. Also die sind da schon sehr, sehr stark dahinter.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, dass diese Videos dann zum Beispiel sich rasend schnell verbreiten, hat ja verschiedene Möglichkeiten. Dass sie dann so erfolgreich sind, wenn man das zum Beispiel an der Verbreitung messen möchte, glaubst du, dass das eher an der Art und Weise, wie die sozialen Netzwerke funktionieren, liegt? Oder vielleicht ist das eher ein gesellschaftliches Problem, weil dann halt eben auch viele andere das Teilen, Weiterleiten, Retweeten so dann natürlich auch für eine Verbreitung sorgen?
Also es ist, glaube ich, eine Mischung von beidem. Auf der einen Seite hatte man Journalisten, die jetzt explizit bei dem Video das weitergeteilt haben. Mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Aber der hat es dann tatsächlich so gepostet. Also ich Bilder gepostet. Und Twitter hat den dann auch so seinen Account kurzzeitig gesperrt. Aber auch natürlich, wenn man sich vorstellt als normalen Nutzer, der damit überhaupt nicht in Berührung kommt, dann ist wahrscheinlich der Schock so groß, dass man es einfach teilt. dass man einfach nicht fasst und denkt, okay, schaut mal, was da los ist. Also diese Fassungslosigkeit, die man ja auch sonst gesehen hat. Also ich meine, jetzt, was diskutiert wird, ist ja die gleiche Fassungslosigkeit. Nur die Medien zeigen das Bild halt nicht. Aber dieser Reflex ist, genau, ist ja trotzdem der gleiche.
Und würde es da helfen, sage ich mal, wenn man doch noch beispielsweise bei Twitter auch eben nicht so ungefiltert alle Inhalte verbreiten könnte?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil es natürlich das Geschäftsmodell von Twitter ist und weil es viele Beispiele gibt, in denen das gut funktioniert. Jetzt, wenn man diese Proteste in den USA sieht, die haben sich ja auch extrem schnell über dieses soziale Netzwerk verbreitet. Das heißt, dieses Netzwerk an sich ist einfach eine Plattform. Man kann nicht sagen, es ist schlecht. Und man kann nicht, wenn man jetzt sagt, die sollen einen Filter einbauen, dann nimmt man denen so ungefähr eine Grundlage weg, die diesen Dienst so gut macht. Es ist schwierig, das abzuwägen tatsächlich.
Das ist auch die Frage, nach wessen Maßstäben man dann misst. Was ist gut, was ist schlecht? Das müsste dann ja auch irgendwie entschieden werden. Und da ist halt so die Frage, inwieweit möchte man da die Kontrolle aus der Hand geben? Also es ist ja eine Gemengelage zwischen, inwieweit gebe ich auch möglichen Propagandatreibenden einen Raum? Inwieweit möchte ich, dass dann noch irgendeine Instanz da ist, die irgendwas für mich filtert?
Exakt. Also es gab auch natürlich Versuche, dann nutzerseitig, wie man damit umgehen könnte, eben, dass man diese Bilder nicht verbreiten sollte, falls man sie sieht. Und da gab es dann eben auch Protest, dass Leute gesagt haben, ja, aber das ist ja dann auch wieder eine Art von Zensur. Also das ist tatsächlich schwierig, da Position zu beziehen. Ich persönlich finde es gut, die Bilder nicht zu verbreiten, weil allein schon aus Respekt gegenüber der toten Person so, ist meine persönliche Meinung.
Glaubst du denn, dass es, du hast es ja gerade schon angedeutet, überhaupt Stand heute eine Lösung für solche Phänomene geben kann? Also wenn es, wir wollen es nicht hoffen, aber einen vergleichbaren Fall in naher Zukunft nochmal gäbe?
Also ich glaube, also eine technische Lösung gibt es natürlich. Facebook hat die technische Lösung. Die haben halt einen Filter, der auf der Hauptseite funktioniert und der erstmal alles verzögert. Also YouTube und Twitter, ich kann mir keine technische Lösung vorstellen, bei der nur die guten Seiten bleiben. Da wurde ja auch gerade gesagt, so, die Technologie wird halt genutzt, weil sie explizit diesen Zweck erfüllt.
Ist das auch, glaubst du, etwas, der Umgang mit sozialen Netzwerken? Ich meine, sie sind jetzt schon für uns seit Jahren Alltag, gehören irgendwie dazu, aber so ein gewisses Unwohlsein ist dann jetzt irgendwie in solchen Situationen doch wieder da. Da frage ich mich, inwieweit da die klassischen Medien weiter sind. Da ist es einfach klar, dass so ein Video nicht in der Tagesschau auftaucht. Und dann wird sogar diskutiert, zeigen wir ein Standbild oder nicht. Gibt's, glaubst du, irgendwas, was wir uns vielleicht von den klassischen Medien jetzt aus Netzsicht abgucken könnten?
Also ich glaube, das ist so dieses klassische die Medienkompetenz, dass man einfach weiß, was genau will dieses Bild erreichen, was wollen die Leute damit erreichen, die dieses Bild überhaupt ins Netz stellen. Und ich glaube, da kommt man sehr schnell dahinter, dass es halt darum geht, genau dieses Bild zu verbreiten. Es gab auch dieser zweite Journalist, dessen Bild, die dann auch am Ende, das man gesehen hat, ich glaube, Steve Sotloff heißt der, da gab es dann auch ein Bild, wo drauf stand, what's your next move, America? Also so in dem Stil. Und das zeigt ja relativ klar, okay, die wollen genau dieses Narrativ durchdrücken. Und ich glaube, dass klassische Medien halt durch diese ganze Erfahrung, die sie haben, wissen, okay, hier ist halt Schluss. Auf keinen Fall. Und das ist eine sehr gute Herangehensweise, finde ich.
Wenn man jetzt vielleicht nochmal sich das abschließend anguckt, ist das ja eigentlich eigentlich eine spannende Debatte. In dieser Woche ist zum Beispiel bei Twitter ja auch noch ein bisschen was anderes diskutiert worden in Bezug auf Filter, nämlich dass viele sich aufgeregt haben, dass Twitter auch so Tweets in die Timeline spült, obwohl man bestimmten Accounts nicht folgt. Da heißt es dann, bitte möglichst nicht filtern, aber in der anderen Variante, hier zum Beispiel, wenn es darum geht, könnte man eher sagen, vielleicht doch filtern. Also ich glaube, diese Filterdiskussion ist letztendlich noch nicht abgeschlossen, oder?
Nee, auf keinen Fall. Und ich sehe das auch, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, jetzt wenn wir von der Diskussion, bei der Diskussion anfangen. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass meine Hoheit, wenn man so will, ein Stück weit gebrochen wird und dass die sagen, hey, guck mal, Daniel folgt dem und XYZ folgt auch dem und die haben jetzt beide diesen Tweet favorisiert, vielleicht interessiert er dich. Vielleicht ist es ja gut für mich. Also da gleich instantan zu sagen, nee, voll der Scheiß und meine Hoheit wird da gebrochen, ist nicht, wie ich die Dinge sehe.
Sagt Hakan Tanriverdi von süddeutsche.de. Mit ihm haben wir über Propaganda von Terroristen in sozialen Netzwerken gesprochen. Danke, Hakan.
Ihr hört D-Radio Wissen. Was mit Medien? Das Medienmagazin für klein und groß, für jung und alt und sogar für Onliner und Offliner.
Ich glaube, das war die erste Zeitschrift, für die ich immer an den Kiosk gerannt bin, um da mein Taschengeld auf den Kopf zu hauen. Das war das Mickey Mouse Magazin. Und das gibt's noch heute. Hab mich gefreut zu sehen. Vor ein paar Tagen ist nämlich eine neue Analyse rausgekommen, wie denn so die Printtitel heute von den Kindern gelesen werden. Und große Überraschung, die Kids lesen weniger Print. Also 6 bis 13 Jahren. In diesem Jahr haben da so 74%, was immerhin noch ein großer Wert ist, noch zu Zeitschriften gegriffen. Aber vor einem Jahr waren es noch 83%. Beim Mickey Mouse Magazin ist es konkret so, ungefähr 623.000 Kinder sollen da erreicht werden, was irgendwie ja schon keine schlechte Zahl ist, aber auch 5,3% weniger. Und das sind, glaube ich, so Zahlen, die überraschen nicht groß, dass der Weg weg von Print geht. Warum soll das bei den Kleinen anders sein als bei den Großen?
Was ich aber jetzt an der Stelle total überraschend finde, normalerweise würde man ja jetzt sagen, na klar, wo sind die Kinder heute? Natürlich im Netz sind die. Aber jetzt hat das Forschungsinstitut IconKids festgestellt, dass Kinder und Jugendliche nicht nur, damit haben sie sich nicht beschäftigt, aber das haben wir gerade gehört, eben nicht nur weniger Zeitschriften lesen, sondern dass sie auch weniger häufig und kürzer ins Internet gehen.
Ja, meine Güte.
Das hätte ich nicht gedacht.
Also da ist mein ganzes Weltbild von der Jugend von heute wirklich ins Wanken geraten. Wie ist das bei dir, Herr Peller?
Ja, meins auch. Ich bin ja schon jenseits der Jugend, ja.
Ja.
Für mich waren immer hier Kinder, 14-Jährige, die sind nur online, nur im Netz, ja. Surfen nur. Jungs vielleicht noch mit Chips und Gaming, ja. Aber im Grunde immer nur im Netz. Das war so mein Bild. Selbst meine kleine 3-jährige Tochter kann ja schon mein iPad bedienen. Da habe ich schon immer Sorge, dass die ins Netz geht.
Geht die ins Netz?
Naja, das kann sie noch nicht. Also jedenfalls nicht absichtlich.
Da hast du ja Glück gehabt. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen unser Weltbild wieder gerade rücken. Das machen wir zusammen mit dem IconKids-Geschäftsführer Axel Dammler. Er ist jetzt bei Was mit Medien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hat Sie das überrascht, als Sie herausbekommen haben, dass die Kinder weniger häufig oder zumindest auch von der Zeit her weniger im Netz unterwegs sind?
Nicht wirklich, weil was wir seit anderthalb Jahren feststellen, ist, dass sich gerade die Bildschirmnutzung sehr, sehr stark auf das Smartphone verlagert. Das spielt auch ein bisschen eine Rolle, dass den Jungs und Mädels teilweise gar nicht bewusst ist, dass wenn sie die ein oder andere App nutzen, dass sie dabei auch irgendwie im Internet unterwegs sind. Aber im Wesentlichen ist es halt so, dass tatsächlich sich da bestimmte Funktionen, die noch vor 1, 2, 3 Jahren klar über das Internet abgewickelt wurden, mit dem Computer, den man im Zimmer hat oder wo man sich halt den Zugang erkämpfen musste, dass das einfach zunehmend wirklich über das Smartphone gemacht wird und das wirkt sich hier einfach deutlich aus.
Das heißt also, früher haben sich die Kinder nochmal hingesetzt, haben vielleicht Mama und Papa gesagt, darf ich jetzt mal eine Stunde am Computer, darf ich mal ins Internet? Und dann war das, heute ist es so, die haben das Smartphone ab, ist eine spannende Frage, wie alt sind eigentlich Kinder, wenn die ein Smartphone haben? Ab 7 haben die wahrscheinlich ein Smartphone und sind dann quasi permanent online, ohne es so richtig zu merken?
Ja, die Grenze liegt ein bisschen später. Also wenn man sich den Grundschulbereich, also klassisch bis 10 Jahre anschaut, da haben sie im Schnitt ungefähr ein gutes Drittel Kinder, die mit einem Handy ausgestattet sind. Aber das sind in den meisten Fällen noch so die alten Prügel. Man sieht es sehr schön, wenn man Markenabfrage macht, ohne jetzt boshaft sein zu wollen. Aber im Grundschulbereich finden sie halt noch sehr viele Nokia-Handys. Und das kippt im Alter von 11, 12 dann dramatisch in Richtung halt dann Marken wie Samsung, HTC, auch Apple. Wo man einfach merkt, das sind dann eben nicht mehr die abgelegten Handys der Eltern, die so quasi die Notfallfunktion erfüllen. Man hat ja heute keine Telefonzellen mehr auf der Straße, sondern da sind dann tatsächlich dann neuere Geräte, die tatsächlich eben dann auch Apps bedienen können, also auf den Apps laufen und mit denen man halt auch die ganzen Sachen machen kann, die die Kinder interessieren. Man kann sich vielleicht so vorstellen, wenn man sich mal das Thema Gaming anschaut, das wurde halt eben über lange Jahre ganz stark über die Spielkonsolen abgewickelt. Dann hat es sich Richtung Computer verlagert, sprich Spielen von PC-Spielen. Dann gab es die Wanderungsbewegung Richtung der Online-Gaming-Plattformen, sowas wie jetzt Spielen.de oder Spielaffe und was es da alles gibt oder Togo. Und jetzt findet das Gaming sehr, sehr stark mit den Casual Games auf dem Smartphone statt. Und da kann man sehr schön sehen, was da für eine Bewegung stattgefunden hat, die letztendlich auf Kosten der Computer und letztendlich in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen auch der Internetnutzung geht.
Was machen die denn sonst noch auf dem Smartphone?
Das ist relativ begrenzt. Also wie wir Erwachsenen auch, die haben eine Handvoll von Apps, die sie regelmäßig nutzen. Also wir reden eigentlich nur über Apps, wir reden nicht über mobiles Internet, also keine Websites oder sowas. Außer man braucht halt schnell mal eine Information über Google. Aber das sind neben den Spielen ganz klassisch die Kommunikationsgeschichten. Da ist in Deutschland WhatsApp einfach extrem stark, setzt da auch im Kinderbereich Facebook massiv unter Druck, also auch im Jugendbereich, da spielt Facebook derzeit eigentlich gar keine Rolle, weil es nur um die die Kommunikationsfunktion geht. Statusberichte braucht man nicht, man sieht die Leute ja eh jeden Tag auf dem Schulhof. Und die dritte Funktion ist dann das Thema Unterhaltung im weitesten Sinne. Und da reden wir vor allem über YouTube.
Das heißt, da wird dann auch den ganzen Bewegtbildanbietern und Kinderfernsehsendern Konkurrenz gemacht.
Ja, und dem müsste da nicht Angst und Bange werden, weil die heutigen Kids einfach erlernen, dass sie alles, was sie am Bewegtbild sehen wollen, ob das Sport ist, ob das Musik ist, ob das Filme, Fernsehen ist, dass sie das alles über YouTube bekommen. Und da ist halt eben wieder mal ein Monopolist ganz massiv da, der den Kragen ausstreckt und Das muss wirklich allen, die da mit Bewegtbild sich beschäftigen, ziemliche Sorgen machen.
Was würden Sie denn eben diesen, ich sag mal, etablierten Medienanbietern raten, wenn sie jetzt ihre tatsächlich ganz jüngste Zielgruppe nicht verlieren wollen oder überhaupt noch erreichen wollen? Was können die überhaupt noch machen?
Man sieht es halt bei denen, die derzeit noch eine sehr starke TV-Plattform haben, ob es jetzt sowas wie ProSieben ist mit Germany's Next Topmodel oder RTL mit DSDS oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die schaffen das natürlich über ihre TV-Plattformen, die Leute auch auf ihre Online-Plattform zu ziehen, auf das man dann da streamt. Also das funktioniert dann schon, das kann man auch auf das Thema Apps übertragen. Das heißt, die hier noch eine starke Position haben und vor allem auch eine starke Marke haben, mit der sie arbeiten können, die können, wenn sie das geschickt anstellen, da auch ganz gut gegensteuern. Und das versuchen ja auch die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Mediatheken. Also da ist schon eine Chance, da davor zu liegen. Aber es funktioniert halt eben nur bei den Marken, die bereits etabliert sind, die bereits eine richtige Stärke haben. Für Newcomer oder auch für kleinere ist es halt sehr schwierig. Man sieht es ja eben an diesen ganzen Channels, an den, ob das jetzt die Beauty-Videos sind oder die Comedy-Geschichten, die da laufen. Die haben halt gar keine andere Chance, als sich hier dem Moloch YouTube zu ergeben.
Bevor wir gleich nochmal über den Moloch reden, lassen Sie uns aber vielleicht auch nochmal so einen kurzen Blick auf andere Branchen werfen, denn ich habe einen Tweet bei Ihnen auch noch gelesen und da erfahren, dass ein 6- bis 13-Jähriger 590 Euro Taschengeld jährlich erhält. Das ist 50% mehr als vor 10 Jahren. Das finde ich ja ganz spannend. Da muss es ja für die Industrie und auch für Medienanbieter somit eine spannende Zielgruppe sein. Aber das wird dann, scheint mir immer schwieriger, an die ranzukommen über die klassischen Wege, oder?
Das ist richtig. Das ist ein Riesenproblem. Im Kinderbereich hat man es noch nicht so stark, weil TV da nach wie vor Leitmedium ist und man halt über die werbefinanzierten TV-Sender auch ganz gut an die Kinder rankommt. Im Jugendbereich ist es mittlerweile extrem schwierig geworden. Und das Geld ist da. Dass es mehr geworden ist, liegt daran, dass wir weniger Kinder haben und auf die konzentrieren sich halt mehr Geldgeschenke von den Eltern, den Tanten und Verwandten und deswegen ist das Kind pro Kopf heute einfach besser versorgt, als es das noch vor ein, zwei Jahrzehnten war. Aber es ist tatsächlich schwieriger, heute Kindern Dinge nahezubringen und im Jugendbereich ist es, ich will nicht sagen, unmöglich geworden, aber deswegen hat es in den letzten Jahren auch wirklich keine starken neuen Jugendmarken gegeben, die in den Markt reingekommen sind. All das, was passiert ist, ist tatsächlich eher über den POS, also sprich über Geschäfte gelaufen. Da reden wir über Dinge wie über Primark oder so oder auch Hollister und Abercrombie, die halt da über ihre Präsenz in den Einkaufsstraßen der Republik ihre Präsenz geschaffen haben.
Lassen Sie uns vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen über das Thema Informationsbeschaffung sprechen. Also ich sehe jetzt schon meine Eltern und Großeltern sagen, ach, die Kinder von heute, die wissen ja sowieso gar nichts mehr. Fernsehnachrichten gucken die eh nicht. Ihr habt ja früher wenigstens noch sowas wie Logo oder so euch angesehen. Wie gibt es überhaupt noch das Bedürfnis bei Kindern und Jugendlichen auch sich, ich sag mal, klassische Informationen zu besorgen? Oder ist es tatsächlich da auch eine starke Verschiebung hin zur eher unterhaltenden Dingen.
Wenn ich mal kurz da reinwerfen darf, bevor Sie antworten, ich behaupte jetzt einfach mal, die gucken dann Le Floyd und beziehen sich darüber die Informationen auf YouTube. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist leider genau das Problem. Das ist letztendlich sehen wir genau das Gleiche, was wir gesehen haben, als das Privatfernsehen eingeführt wurde. Das wurde uns ja auch verkauft mit mehr Vielfalt und mehr Qualität und ganz, ganz toll. Und tatsächlich haben wir beides. Wir haben mehr Vielfalt und mehr Qualität. Aber wenn man sich anschaut, was den Fernsehalltag der Mehrheit beschreibt, dann sind es halt noch mehr Castingshows und noch mehr Reality und bla bla bla. Die Informationselite profitiert davon. Die wird immer cleverer und wenn man mal in den Kinder- und Jugendbereich geht, ist man auch wieder mal ein bisschen plakativ gesprochen, der klassische Schülersprecher, ne? Der Schülerzeitungsredakteur, der wird immer besser informiert sein. Aber die große Masse, bei denen ist es tatsächlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben, da führen dann gerade auch das Internet dazu, zum einen, dass man noch besser Informationsinhalten ausweichen kann. Da wird halt ge-YouTubed und ge-WhatsAppt und was auch immer. Und zum Zweiten sehen wir auch eine ganz dramatische Tendenz zu einer, ich nenne es mal Best-of-Nutzung. Das heißt, man schaut sich nicht mehr das komplette Fußballspiel an, sondern nur noch die paar Tore, die gefallen sind in der Zusammenfassung. Man hört nicht mehr ein komplettes Album, sondern nur noch die eine Single. Man guckt nicht mehr die ganze Sendung von Germany's Next Topmodel, sondern nur noch die paar Minuten, wo die Mädels heulen. Also eine Fokussierung auf wenige Kernelemente und dann glaubt man, man hat das Ganze gesehen. Und das ist diese ganze Diskussion um digitale Demenz, finde ich total ein Blödsinn. Aber hier droht uns tatsächlich eine Gefahr, weil die Kids wirklich ein bisschen verlernen, dieses Nutzen von komplexeren Inhalten und das Eintauchen in komplexere Inhalte.
Lassen Sie uns auch noch mal kurz über den Printmarkt sprechen. Das Mickey Mouse Magazin hatte ich ja schon gerade erwähnt. Wie geht's dem denn heute, diesem ganzen Segment?
Ja, ist eine zweischneidige Geschichte. Im Jugendmarkt sieht es ganz, ganz bitter aus. Das liegt daran, dass die Jugendzeitschriften bei den Mädchen ihre Leserinnen früher verlieren an Frauenzeitschriften. Und da gibt es ja durchaus erfolgreiche Titel noch. Jungs hat man eigentlich schon verloren, weil das sind Special Interest Titel und die einzige Zeitschrift, die sich da noch halbwegs halten kann, ist so eine Bravo Sport, weil sie das Thema Fußball auf eine Art und Weise bedient, wie das keine andere Zeitschrift macht. Im Kindermarkt sieht es noch ein bisschen anders aus. Da sieht der Betrachter erstmal, dass es so einem Flaggschiff wie einer Mickey Mouse nicht mehr ganz so gut geht wie noch vor Jahren. Was man aber sieht, ist, dass trotzdem der Printmarkt eigentlich ganz gut funktioniert. Aber er funktioniert ganz anders heute. Er ist eigentlich zu einem klassischen Lizenzmarkt geworden. Das heißt, es kommt eine neue Fernsehserie raus und drei Wochen später haben sie die passende Zeitschrift am Kiosk liegen. Und dann wird halt eben geschaut, wie sich das entwickelt. Und wenn man halt Pech hat, dann ist das Ding nach zwei Monaten wieder vom Markt verschwunden. Wenn man Glück hat, dann bleibt es erhalten. Das heißt, die Struktur, die Art und Weise, wie Kinderzeitschriften gemacht werden, hat sich in den letzten 5 Jahren dramatisch gewandelt. Auch da nochmal plakativ gesprochen, sie haben die gleichen Rätsel, die gleichen Activity-Elemente, die halt dann einfach in ein visuelles Konzept einer Lizenz reingepresst werden, mit einem passenden Gimmick noch vorne drauf. Und dann haben sie eine Zeitschrift und wenn man die ganzen Auflagen dieser Zeitschriften mal zusammenzählt, dann wird man feststellen, dass es dem Printmarkt im Kinderbereich eigentlich noch recht gut geht.
Wir haben hier bei uns in der Sendung in den vergangenen 2 Jahren immer wieder, ich sag mal, über das im weitesten Sinne über das Thema Zeitungssterben gesprochen. Und ich muss jetzt gerade daran denken, wenn ich ich wohne im Münsterland, wenn ich da eine der ansässigen Regionalzeitungen durchblättere, ist eigentlich auch egal welche, dann gibt es da in jeder so eine Art Kinder- und Jugendseite und die. Da halte ich immer so einen Moment inne, denke, das liest du jetzt eh nicht und habe so fast so ein bisschen Mitleid, weil ich immer das so als so den verzweifelten Versuch noch empfinde, überhaupt noch irgendwie diese junge Zielgruppe zu erreichen. Aber das klassische Tageszeitungsmedium für Kinder und für Jugendliche gar, das ist, kann man im Prinzip abhaken. Sehe ich das richtig?
Richtig, man könnte also zu dem verzweifelten Versuch auch noch verzweifelt und unwirksamer Versuch dazusetzen, weil es letztendlich auch der falsche Weg ist. Eine Zeitung ist ein Medium, das man sich erlernen muss. Ich kann es bei mir konkret sagen, als ich Jugendlicher war, da gab es halt eben noch nicht alle Fußballübertragungen live. Wenn ich also wissen wollte, wie die Europapokalspiele am Vorabend gewesen sind, musste ich am nächsten Tag in die Zeitung schauen. Und so bin ich über die paar Seiten Sport dann mal langsam irgendwann mal im Laufe der Zeit zum Zeitungsleser geworden. Und dann kommt dann mal dann die bunte Seite dazu, das Vermischte, dann kommt der Fernsehteil dazu, dann kommt Politik. Irgendwann hat man mal das komplette Medium erschlossen. Und wir beraten auch Zeitungen und was wir denen sagen, ist letztendlich, ist so ein Ghetto bringt nichts, weil das Ghetto wird A, nicht gefunden und B, erfüllt es auch nicht die Funktion, die eine Zeitung hat, nämlich die Welt zu erklären. Und deswegen ist es, so sagen wir denen eigentlich immer, die müssen über eine Gestaltung, die auch Jugendliche reinzieht, erstmal Interesse wecken und signalisieren, hey, da steht doch was für dich drin. Und es sind genügend Themen in der Weltgeschichte, die Jugendliche und die auch Kinder interessieren. Und über die kann man die einfangen, wenn die Zeitung mal auf dem Wohnzimmertisch liegt oder wenn sie, was weiß ich, in der Schule in irgendwelchen Kästen hängt. Aber eine Jugendseite ist nett, aber total überflüssig.
Wir können vielleicht zum Schluss noch mal kurz aufs Smartphone schauen. Wir haben uns auch gar nicht angeschaut, warum eigentlich dieses kleine Display so interessant für die Kinder auch ist. Also gibt es da einen speziellen Grund?
Es geht erstmal damit los, dass es natürlich erwachsen ist, ne? Und deswegen, es gab mal die Idee vor Jahren, Kinderhandys zu machen, ne? Also mit schön bunt und große Tasten und so weiter. Und da hat man sofort gemerkt, das funktioniert nicht, weil wenn die Kids so ein Ding haben, dann wollen sie auch the real thing haben, also ein richtiges Handy haben. Also das ist mal das eine. Es ist irgendwo auch so eine Art Initiationsritus ins Erwachsenwerden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass dadurch, dass der Computer so wichtig geworden ist, wir interessanterweise auch weniger Fernsehbildschirme in den Haushalten haben. Das heißt, wenn die Jungs und Mädels was gucken wollen, dann guckt immer Papa oder Mama, wenn sie Pech haben, über die Schulter. Und dieser kleine Smartphone-Bildschirm ist tatsächlich der einzige Bildschirm, den viele haben, auf dem sie absolut unkontrolliert das nutzen können und anschauen können, was sie wollen, ohne dass halt irgendjemand was mitbekommt. Das können zum Beispiel dann solche Styling-Tutorials sein oder irgendwelche Videos, keine Ahnung, oder irgendwelche Spiele, die man spielt, von denen jemand was wissen darf. Die Möglichkeiten sind ja viele. Und das ist halt wie so ein Reservat, ne? Also die suchen sich dann gerade in einem Alter zwischen 10 und 14, ist das Smartphone ein Reservat, wo man ungestört Medien halt nutzen und ausprobieren kann, die man halt eben nicht auf dem Fernseher gucken wollte.
Jetzt muss ich doch noch ganz abschließend als quasi interessierter junger Vater mal fragen, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um seinem Kind ein Smartphone/ ein Handy zu geben? Kann man da irgendwie überhaupt so eine Marke festmachen?
Nein, gibt's nicht, weil das ist das Gleiche wie mit dem Computer oder wie mit dem Internet. Das ist ja eigentlich für jedes Alter ab 3-4 Jahre altersgerechte Inhalte gibt. Deswegen gibt es eigentlich kein Alter ab wann, ja, sondern eher welche Inhalte in welchem Alter. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man das als ein mitwachsendes Medium begreift und den Kindern dann eben auch je nach Alter die adäquaten Inhalte zur Verfügung stellt, ihnen den Zugang dazu vermittelt, bis man sie dann halt letztendlich mit 10, 11 loslassen muss, weil ab da hat man eh keine Kontrolle mehr. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Sagt Axel Damler. Mit ihm haben wir über das Mediennutzungsverhalten von Kindern gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Alkenkids und ich kann nur sagen, danke für die interessanten Einblicke.
Sehr gerne. Schönen guten Abend.
Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist was mit Medien, das ressortleiterfreie Medienmagazin.
Wir haben keine Ressorts verteilt, Herr Peller und
Nein,
uns, oder?
Welche deswegen können wir aber auch keine entziehen. Das ist doch auch gar nicht so schlecht.
Oder auch schade.
Ich hätte
wie
gerne das Ressort Unterhaltung, Frauen und Gedöns.
Ja, dann sind wir auch mit diesem Thema hier schon komplett richtig. Das Thema kannst du dir jetzt vorknöpfen. Es geht nämlich um den Spiegel. Da gab es ja diese Woche wieder ordentlich Rummel.
Und zwar deshalb, weil Chefredakteur Wolfgang Büchner, der ja sowieso schon seitdem er beim Spiegel ist, eigentlich schon bevor er da war für Rummel und viel Aufregung in der Redaktion beim Spiegel gesorgt hat, der hat gesagt, ich schreibe die Ressortleiterposten beim Spiegel alle neu aus. Alle, und eben nicht nur er besetzt sie, sondern er will auch Online- und Print-Ressorts zusammenlegen.
Und das bisschen Pikante ist, viele fragen sich, ob das ein Zufall ist, denn vor einigen Wochen haben wir ja schon mal mitbekommen, dass die Ressortleiter eigentlich ihn loswerden wollten als Chefredakteur. Und da fragt man sich, wie können die sich eigentlich alle so gegenseitig loswerden lassen? Da fällt einem natürlich schnell wieder ein, dass es beim Spiegel diese besondere Eigentümerstruktur gibt, die so etwas möglich macht. Und im Netz sagen viele, meine Güte, ist das eine Seifenoper beim Spiegel?
Aber wie diese Seifenoper jetzt eigentlich genau zustande kommt, wie die Dramaturgie ist, wer welche Rolle spielt, ja, oder ob es vielleicht doch eine Telenovela wird mit Happy End, das fragen wir jetzt Bülent Ürük, Chefredakteur von Newsroom.de, der ist jetzt hier bei uns bei Was mit Medien, die Radiowissen. Hallo Bülent.
Guten Abend.
Ist denn das eher tatsächlich eine Seifenoper beim Spiegel, wo es nur Fies- und Schlammschlacht zur Sache geht, oder ist es doch vielleicht möglicherweise irgendwann die Telenovela, die ein Happy End nimmt?
Ob es ein Happy End beim Spiegel geben wird mit Wolfgang Büchner, das mag ich im Moment nicht zu beurteilen. Also die Gespräche, die ich mit den Kollegen jetzt mit einigen Kollegen in Hamburg geführt habe, deuten eher darauf hin, dass es wirklich zu einem Kräftemessen nicht nur gekommen ist, sondern auch die nächsten Tage zu einem Kräftemessen kommen wir zwischen einem gespaltenen Haus. Auf der einen Seite einem Chefredakteur, der wirklich etwas verändern möchte, der wirklich etwas Modernes aus dem Spiegel erschaffen möchte in Kombination mit Spiegel Online. Wir dürfen ja nicht vergessen, das, was wir immer so im Tagesgeschäft Spiegel nennen, da beziehen wir uns inzwischen häufig auf Spiegel Online. Und die Spiegel Online-Kollegen arbeiten aber in einer anderen Gesellschaft als die Kollegen vom Magazin, vom Wochenmagazin der Spiegel, vom Nachrichtenmagazin. Und das bedeutet daher auch, dass sie nicht beteiligt sind am Spiegel Verlag. Also wir erleben also, dass da Kollegen sind, die arbeiten inzwischen auch multimedial zusammen, oder dann schreibt ein Printkollege für die Online-Ausgabe. Aber die Bezahlung bzw. die Ausschüttung am Jahresende von Gewinnen ist eine andere. Und das führt natürlich auch zu Komplikationen, und die Komplikationen führen dazu, dass sich im Haus viele fragen, in welche Richtung das überhaupt noch gehen soll.
Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, im ersten Reflex mögen vielleicht einige gesagt haben, als sie gehört haben, Wolfgang Büchner möchte die Ressortleiter neu ausschreiben, dass sie dann vielleicht da gedacht haben, oh, da will er nur so ein bisschen rumsticheln. Aber du sagst, nee, da geht es ihm wirklich um die Sache, dass er das Haus verändert und vorwärts bringt.
Ob es jetzt mit dem Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt ist, um das jetzt wirklich durchzusetzen, aber wir dürfen nicht vergessen, der Spiegel steht vor den Herausforderungen, vor denen jedes Zeitungshaus, vor denen jedes Zeitschriftenhaus, vor denen jeder Verlag in Deutschland steht. Und zwar, wie können wir in Zukunft mit Nachrichten und mit Exklusivstücken Geld verdienen? Diese Frage hat keiner von uns bislang so beantwortet, dass andere ihm sofort gefolgt werden. Büchner versucht, hat einen Plan, und diesen Plan konnten wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten erleben. Er hat dafür gesorgt, dass der Chefredakteur von Spiegel Online zum Printmagazin wechselt. Wir erleben, dass er jetzt auch Spiegel Online Chefredakteur ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sollen die Ressortleiter Print nicht nur Print verantworten, sondern auch Online? Also, und warum sollen das die Kollegen sein, die jetzt dort regieren? Aber was er schon wieder versäumt hat, ist es eigentlich, die Leute mitzunehmen. Das ist die große Schwierigkeit natürlich. Also wenn ich die Position habe und mich in den vergangenen Wochen mit dem Chefredakteur gestritten habe, sogar zum Geschäftsführer gegangen bin und gesagt habe, ich will nicht mehr mit dem zusammenarbeiten, dann erwarte ich natürlich nicht dann so eine Antwort, dass die dann einfach so besagt, so, jetzt wechseln wir einfach alle aus, beziehungsweise jeder kann sich jetzt auf diese Position neu bewerben, und ich entscheide dann, den ich für den Besten halte.
Jetzt ist das ja erstmal eine ziemlich deutliche Ansage von Büchner gewesen, noch aber eben auch eher Statusankündigung. Wie ist das denn eigentlich? Wir hatten die Eigentümerstruktur im Spiegel Verlag ja vorhin schon angesprochen. Kann er denn eine so tatsächlich große und weitreichende Entscheidung überhaupt gegen die Mehrheitsanteilseigner der Mitarbeiter KG überhaupt durchdrücken? Kann er das einfach so alleine machen?
Also er kann es natürlich ankündigen. Also wir dürfen ja nicht vergessen.
Ja, aber kann das umsetzen? Eigentümer ist ja die Frage.
Also die Mitarbeiter, die Anteilseigner sind, das sind ja nicht nur Redakteure, das sind ja nicht nur Journalisten. Das sind ja auch Sekretärinnen, die eine wichtige Rolle spielen. Das sind die Archivkollegen und Kolleginnen, die dort arbeiten. Und wenn man mit denen spricht, also wenn man mal es schafft, einen vielleicht mal anzutreffen und dann auch mal mehr sagt als, nee, ich sag nichts, dann ergibt sich teilweise auch ein anderes Bild. Dann ergibt sich ein Bild von Menschen, die einfach auch die Ruhe haben möchten, die eine Veränderung wünschen, die wissen, okay, wir müssen was im Online-Bereich machen, wir müssen die beiden Sachen zusammenschließen, aber die sich natürlich freuen, wenn am Ende des Jahres Geld übrig bleibt, dass sie dann ausgeschüttet bekommen.
Jetzt gibt es das Gerücht, dass morgen die Schlussproduktion des neuen Heftes bestreikt werden könnte, um diesen Streit ein bisschen zuzuspitzen. Wie realistisch ist das oder siehst du das eher so als eine Drohgebärde an?
Also das werden wir am Freitag genau erleben, wer dann sagt, ich bin krank oder ich mache da nicht mit. Also es wäre schade, wenn die Redaktion zu diesem Mittel greifen würde, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die kämpfen ja nicht gegen irgendwen. Die kämpfen am Ende dann gegen sich selbst. Weil sie sind die Eigentümer. Wenn wir darüber sprechen, da ist eine besondere Eigentümerstruktur. Das ist schon okay, so wenn man das so formuliert. Aber die Eigentümerstruktur ist nun mal so, dass die Eigentümer dort arbeiten. Also der Redakteur, die Sekretärin, das sind die Eigentümer. So. Und da muss man sich doch mal vorstellen, wenn der Chefredakteur eine Idee hat und die dann auf einmal nicht nur mit den Gesellschaftern, die dann so 3-4 Familien sind, die dann vielleicht in eine Gesellschafterversammlung dann schicken, sondern alle im Haus, die sich dann ärgern in dem Moment, Mensch, der hat mich nicht begrüßt oder der ist nicht in der Konferenz, weil er in New York weilt oder der kommentiert nicht so gut oder der kann keine große Reportage schreiben. Also das sind Vorwürfe, die teilweise aus der Luft gegriffen sind und die auch einen Mann einfach diffamieren, der in allen Jobs, die er sich dann gemacht hat, gute Arbeit gemacht hat. Natürlich ist es aber nicht einfach, einem Haus eine neue Struktur zu geben. Das muss einfach bewusst sein. Wir dürfen nicht vergessen, der Spiegel ist weiterhin natürlich die Speerspitze der Demokratie, das Bollwerk. Die setzen Agenda, die kümmern sich. Und wenn ich mir überlege, das große Christian Wolf-Interview vor einigen Wochen, am Donnerstag, Freitag wurde noch darüber gesprochen. Oder die Lufthansa-Geschichten. Also wenn was bei der Lufthansa passiert, das liest man im Spiegel. Aber es muss natürlich möglich sein, so eine Struktur auch zu verändern. Ob das aber so richtig ist, dass der Chefredakteur sich mit ausgleichendem Geschäftsführer verbündet und verbrüdert und sagt so, jetzt oder wenn man jetzt, das halte ich jetzt nicht für unbedingt taktisch klug.
Was sind deine Tipps an den Spiegel? Was empfiehlst du dem Blatt, damit es auch morgen noch klappt?
Ich glaube nicht, dass der Spiegel Empfehlungen braucht. Was sich die Kolleginnen und Kollegen einfach bewusst sein müssen, ist, dass alle Häuser zum Spiegel schauen, was passiert da, wie verändert sich da was. Und ich glaube, wenn jetzt die Ressortleiter sich aufregen und auch die Redakteure oder die Mitarbeiter dort, dann sollen die nach vorne treten und auch sagen, ich übernehme Verantwortung. Und da sitzen die klügsten Köpfe Deutschlands, der Journalie beim Spiegel. Da muss doch möglich sein, aus solchen Fünden, wie zum Beispiel Kurt Stimmens wunderbare Multimedia-Reportage über seinen Nazi-Vater, da muss doch möglich sein, das einfach klar zu machen, wo geht die Reise hin? Wie können wir es schaffen, mit Journalismus morgen auch noch Geld zu verdienen? Wenn der Spiegel diese Frage nicht beantwortet, wer soll das sonst beantworten?
Fragt und sagt Bülent Ürek, Chefredakteur von Newsroom.de. Danke für deine Kommentierung.
Gerne.
Was mit Medien, das Westküstenmagazin. Herr Pähler!
Ja!
Wenn jetzt hier schon der Herbst losgebrochen ist in Deutschland, oder hast du auch so gefröstelt diese Woche schon?
Ich friere immer.
Krass, oder?
Ich habe schon die Heizung angemacht.
Ha. Und da wird die Britta nur müde drüber lachen. Wir sprechen auch heute wieder in unserem Silicon Valley Tagebuch mit ihr über den Alltag einer Korrespondentin Britta Wedeling. Britta, hallo, guten Abend.
Hallo, guten Mittag.
Ja.
Tatsächlich ist es ja so, dass hier nicht nur nicht der Herbst losbricht, sondern ich ja auch in der nächsten Woche aufbreche in die Wüste.
Ich wollte gerade sagen, ja, du packst schon deine Koffer.
Ja, ich packe meinen Campingwagen, besser gesagt. Ich mache mich am Mittwoch auf, zusammen mit 20 anderen Leuten zu dem Festival Burning Man. Das ist ja das Hochamt der Tech-Szene hier in Silicon Valley. Nächste Woche wird hier halb Google, halb Facebook, halb Airbnb, Twitter und andere Unternehmen werden leergefegt sein, weil alle zum Burning Man fahren. Mit Campingwagen, Zelt oder nur mit dem Auto.
Hat das überhaupt irgendwas mit Tech oder Medien zu tun oder ist es einfach nur mal
total
abschalten?
Also es hat natürlich auch was von Abschalten. Ich glaube, nirgendwo sonst auf der Welt kommt man so einfach an sämtliche Rauschmittel wie dort in der Wüste. Es ist eine große Party mit 50.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Es ist aber so, dass dadurch, dass so viele Leute aus der Tech-Szene dorthin reisen, Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin und andere sind dort auch regelmäßig anzutreffen. Das auch eine Networking-Veranstaltung ist, wenn man sich da auch sozusagen im Freizeitbereich austauscht über die Geschäfte von morgen.
Und dann hast du dir ja noch eine Digital Detox-Bewegung angeschaut. Kannst du uns darüber auch noch ganz kurz ein bisschen was erzählen?
Ja, da habe ich sozusagen schon mal geübt, wie das sein wird, ohne Handy und Internetempfang zu sein. In der Wüste gibt es natürlich keine LTE und auch kein Wi-Fi. Deswegen habe ich das vergangenes Wochenende schon mal ausprobiert. Ist ja so, dass das immer heißt, naja, wir sind alle online und smartphone-abhängig und es gibt tatsächlich hier eine Bewegung, die jetzt uns von der Smartphone-Sucht befreien soll. Das Ganze fand statt. Es war eine Party am Samstagabend in Oakland. Das ist eine halbe Autostunde entfernt von San Francisco in einem Märchenpark. Man musste am Eingang sein Smartphone abgeben und Sätze murmeln und sagen zum Beispiel, dass man jetzt die Freunde drückt, statt sie bei Facebook zu liken und spricht, statt zu twittern. Es war eine sehr lustige Veranstaltung. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Hippie-Bewegung. Ja, das tanzten Frauen barfuß und mit offenem Haar ganz lyrisch durch den Abend. Es war eine nette Veranstaltung. Dauerhaft wird das, glaube ich, nicht für mich werden.
Dann ist ja gut. Über Digital Detox und Burning Man haben wir mit Britta gesprochen. Das heißt, wir sprechen uns erst nicht nächste Woche wieder. Da bist du ja bei Burning Man. In zwei Wochen sind wir nicht da. Dann ist der Deutsche Radiopreis an dieser Stelle. Was dann in drei Wochen passiert ist, das bin ich sehr gespannt, was du uns dann berichten wirst. Britta, danke schön.
Ciao.
Tschüss. Herr
Tschüss.
Pähler.
Ja.
Wir hören uns dann kommenden Montag wieder.
Ja.
Und bis dahin wünschen wir euch eine... Nächsten
Montag?
Donnerstag. Ich bin ganz medial.
Ich sag auch noch ja. Oh Gott.
Es kommt auch ein bisschen auf die Zeitzone an. Irgendwo ist immer Montag.
Naja.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Mediale Zeit. Egal.
D-Radio Wissen.